Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast ist als Fünfjähriger auf einem Containerschiff ausgewandert, ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands und liebt Stella und Saskia. Wer oder was sich hinter den Namen verbirgt, erfahren Sie in der heutigen Folge. Herzlich willkommen, Judith Richter. Bei Too Funny warst du ja auch schon sehr erfolgreich. Also du warst ja schon eine gestandene Schauspielerin, oder? Wenn ich das so richtig einsortiere. Nee, das ist ja gar nicht so.
Nee, das ist nicht so. Aber es war das erste große Projekt komödiantisch. Genau. Davor hatte ich ganz viel Theater schon. Also nicht ganz viel. Das war Too Funny. Erste Staffel war, glaube ich, 2006. Schauspielschulabschluss war 2000. Dann war meine erste Theatertournee mit meiner Mutter zusammen. Boing, boing. Da haben wir hier in Hamburg geprobt. Weiß ich noch. Und dann hatte ich die Landärztin gemacht und so ein bisschen Soko und lauter so ein bisschen Krimis und sowas gemacht. Aber so richtig Comedy war noch nicht dabei. Das fing wirklich tatsächlich mit Too Funny an, dass ich gemerkt habe, okay, man sagt ja dann immer so, man kann das ganz gut, das können ganz viele andere auch gut, manche können das vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber so meine Einstellung, macht das, was du am besten kannst, und da gibt es nicht so viele. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, bei dieser Arbeit von Too Funny, dass mir das dann doch sehr, sehr liegt und dass ich da wohl doch genetisch irgendwas im Blut habe, was ich vielleicht mir mal genauer angucken sollte. Und es war eine zweite große Schauspielschule, weil dann haben wir eine Staffel, 3 Monate, wo du jeden Tag 7 verschiedene Rollen spielst. Das war natürlich, da habe ich so unfassbar viel gelernt und auch über mich erfahren, womit ich halt noch mehr Erfolg haben kann. Und dabei Glück hatte, dass ich eben nebenbei mir diese bisschen Krimi und bisschen ernstere Sachen aufgebaut hatte. Somit bin ich nicht in eine ganz Schublade gerutscht. Hatte dann noch 12 Jahre die Landärztin und so, wo man auch dann immer so ein bisschen sein regelmäßiges Geld bekommt. Und somit konnte ich beide Fächer trotzdem weiter am Leben erhalten. Und das fand ich eben für mich ganz wichtig, weil ich eben natürlich auch gerne das ernste Schauspiel mag und das klassische. Ja, so.
Bei Too Funny durftest du ja tatsächlich auch manchmal Einfluss darauf nehmen, wenn du Dinge jetzt nicht unbedingt machen wolltest, ne? Also wenn die jetzt so in Richtung Sex Sells gehen wollten zu doll, dann konntest du dann auch sagen,
ja, das habe ich, konnte ich ja. Das waren gewisse Sachen, super. Da waren für mich Tabus, oder wenn auch mal irgendwas mir gar nicht gefallen hat, dann konnte man auch mal einen Text tauschen. Also wir haben ja da jeden Tag dann auch irgendwie am Ende des Drehtags irgendwie 20 neue Seiten bekommen. So, ja, bis morgen früh. Also du hattest halt da so einen Crashkurs. Und das waren teilweise natürlich auch in der Zeit, waren viele Sachen so ein bisschen plump und sowas, wo ich mich dann dagegen geweigert habe oder halt dann gesagt habe, nee, ich spiele es aber dann ganz anders. Und nee, wollen wir aber nicht, doch mache ich. Sonst muss es jemand anders machen. Da habe ich mich dann schon so ein bisschen durchgesetzt. Und ich habe ja dann auch wurde auch nominiert für die beste Schauspielerin mit meinem Comedy-Preis. Und da war ich dann schon sehr stolz, weil man mir halt auch gesagt hat, dass ich eben das anders mache als... Man ist so ein bisschen erwartet.
Gilt man dann aber, kriegt man auch schnell mal den Stempel dann als schwierig, wenn man auch ganz klar seine Grenzen aufzeigt in so, jetzt im Fernsehproduktion? Oder hattest du das Gefühl, dass da alle mit fein waren und vor allem, weil es ja auch erfolgreich war, dass am Ende?
Nicht, also ich möchte mir jetzt erlauben zu behaupten, glaube ich, als schwierig galt ich bis jetzt hoffentlich noch nicht. Also ich, nicht, dass ich wüsste. Man hat mir immer gesagt, dass ich bin jemand, der meine Mutter war nicht immer so viel da in meiner Kindheit, weil sie halt nur mal Karriere gemacht, als ich zur Welt kam, da konnte sie nichts dafür. Aber sie hat mir so eine unglaubliche Disziplin mitgegeben. Und die habe ich bis heute. Und ich bin sehr strukturiert und ich liefere ab. Und da konnte man sich immer ganz gut auf mich verlassen. Ich bin zwar manchmal durchgedreht und habe gesagt, das kann doch nicht alles sein. Wie soll ich denn das in 24 Stunden lernen? Das ist unmöglich. Ja, das ist halt bei uns so, Fließbandarbeit. Aber da musste ich halt dann irgendwie durch und dann kommuniziert man das halt. Aber es war für mich immer ganz klar, ich muss das schaffen. Und es ist bis heute so, dass ich das immer also versuche zu liefern, was von mir verlangt wird, aber halt dann auf meine Art.
Hast du denn gemerkt mit der Zeit, wenn du erzählst, ihr habt auch teilweise sehr, sehr kurzfristig die Texte bekommen und viel Text, hast du gemerkt, dass es dir mit der Zeit irgendwann leichter fiel, dir die Texte kurzfristig zu merken?
Auf jeden Fall. Also gerade durch Too Funny habe ich ein Training bekommen, ein Texttraining. Ich muss sagen, ich habe von Natur aus ich habe manchmal ein bisschen so fotografisches Gedächtnis. Ich habe, wenn ich ganz konzentriert bin, was jetzt auch nicht immer der Fall ist, aber dann kann ich manchmal die Augen schließen und sehe die Texte. Das ist ein großartiges Gefühl. Ist nicht immer da, weil man natürlich nicht immer ganz konzentriert ist. Aber diese Arbeit bei Too Funny, diese zwei Staffeln, da habe ich so viel gelernt, dass ich merke das heute, wenn ich Texte lerne, wie unglaublich schnell ich, ja, zwei Seiten irgendwie jetzt auch, wo Monolog ist oder sowas, merke, wenn es in meinem Kopf, also wenn es Sinn macht. Jetzt habe ich ja nun die letzten Jahre sehr viel Nachrichtensatire gemacht und sowas, ja, wo es ja auch oft dann politischer Natur ist, wo mein Gehirn dann sagt, was erzählst du da gerade? Also von welchen Formeln sprichst du oder von welchen Politikern? Dann kann ich mir dann Sachen auch oft schlechter merken, weil es in meinem Kopf, also oder meiner linken Hirnrinde dann nicht so richtig Sinn macht. Aber grundsätzlich habe ich damit Gott sei Dank so gar keine Schwierigkeiten.
Wie alt warst du denn, als ihr nach Amerika gezogen seid?
Das war 1982.
Vier,
ja.
Je nachdem, wann du zwischen drei, ne? Also
genau, bisher. Ich war, genau, vier, fünf, genau. Ich war, bin dann auch da so in so eine Summer School Vorschule gegangen. Ja, ich glaube, dann war es 83, ich war fünf. Mhm. Und bin dann tatsächlich dann Summer School und dann erste, zweite Klasse.
Und dann mit wie vielen Jahren warst du wieder zurück? Dann mit erste, zweite, sieben, acht?
86 sind wir zurück. 86, 87.
Hast du überhaupt noch Erinnerungen daran oder nur Gefühle?
Ja, ganz, ganz. Also ich erinnere mich an diese Zeit sehr. Die war sehr intensiv, die Zeit. Die war auch nicht ganz einfach. Meine Mutter ist ja sehr spontan. Hat sich überlegt, ach, nach drei Monaten, doch, den heirate ich jetzt mal. Und wandere mit meiner Tochter aus. Hat mich so mehr oder weniger aus dem Kindergarten gezogen und mich in der Hand genommen und gesagt, so, wir gehen jetzt zum Bremerhaven und fahren nach Amerika. Es war wirklich so. Also wir sind wirklich, die hat den geheiratet, die kannte den drei, vier Monate. Das ist auch kein Geheimnis, das weiß sowieso jeder, deswegen kann ich das einfach so sagen, wurde auch oft genug darüber berichtet. Und dann sind wir mit Containern, mit irgendeinem russischen Dampfer, unten natürlich bei der Crew, also nicht mit so einem Passagierschiff. Nee, meine Mutter hat mich irgendwo unten verfrachtet in irgendein Underdeck-Schiff und hatten wir mit Container dabei, haben unsere Wohnung in München nicht aufgegeben, das war, glaube ich, sehr schlau. Und sind dann 14 Tage vom Bremerhaven nach New York. Und ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann, also wäre ein ganz, ganz schlimmer Hurricane war, eine Nacht vorher auf dem Schiff, war es ziemlich gewaltig. So mit Alarm auch und sowas, kurz davor, dass man überlegen muss jetzt irgendwie evakuiert, also beziehungsweise Rettungsboot. Das war wirklich dramatisch. Ich wurde festgeschnallt im Bett, einen Tag bevor wir angekommen sind. Und irgendwie hat meine Mutter mich zur Ruhe gebracht und es wurde besser wieder. Also es war jetzt eine relativ kleine Stufe nur. Und ich weiß noch, dass ich die Augen aufgemacht habe, aufgewacht bin und es war ruhig. Und wir hatten so eine kleine da unter dem Deck, so eine kleine Luke, ne? Und ich bin da so hochgekraxelt und gucke da oben raus und sehe die Statue of Liberty. Das war der Anfang einer sehr außergewöhnlichen Reise, ja.
Ihr seid dann zurückgekommen aus Amerika und dann nach München.
Zurück nach München, weil wir die Wohnung Gott sei Dank nicht aufgelöst hatten. Also die Ehe hat es nicht so gut gehalten, also sind wir wieder zurück. Und dann war das Deutsch bei mir auch, ich war ja sehr jung. Und habe dann relativ schnell, ich konnte nicht mehr Deutsch sprechen. Ich erinnere mich noch, es hat mich ab und zu meine Oma angerufen. Und ich habe immer ja, ja, ja gesagt, aber ich habe die nicht mehr verstanden. Das ist unglaublich, wie ein Kinderkopf, wie schnell ich Englisch gelernt habe. Und wie schnell das mit dem Deutsch dann schwierig war. Und das ging natürlich, kam ganz schnell wieder zurück. Aber meine Mutter hat gesagt, ich gebe dir kein Besteck mit in die Ehe. Also heiraten war bei uns ja nie so, bei ihr hat es nicht geklappt, bei mir auch nicht, aber ist auch gut so, sondern eine zweite Sprache. Und hat gesagt, so gehst du auf eine internationale Schule, wir müssen dieses Englisch fördern und hat mich dann eben auf diese International School in Starnberg, MIS, geschickt und somit bin ich dann weiterhin zweisprachig groß geworden. Und das ging unmittelbar übereinander. Also wir sind angekommen zurück und dann ging ich auf die Schule dort. Und dort habe ich dann auch den Abschluss gemacht, mein Fachabi und bin direkt von dort auf die Schauspielschule in München.
In einem Interview hast du mal gesagt, ich zitiere, ich würde mich heute nicht mehr als introvertiert bezeichnen, aber ich setze mich lieber hin und höre zu. Wie war das als Kind? Warst du da auch eher introvertiert oder?
Naja, also ich meine, ich...
Im Gegensatz, also im Vergleich zu deiner Mutter, ja, muss man ja sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter ist im Gegensatz zu mir so, also ich bin heute, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht mehr so introvertiert, aber ich war sehr introvertiert als Kind. Ich bin jetzt nicht mit dem größten Grund- und Urvertrauen groß geworden, weil es dafür gar keine Möglichkeit gab. Meine Mutter hat ihr Bestes gegeben, aber die musste mich überall mitnehmen und durchboxen. Sie hat mich alleine großgezogen und da war dann auch schon mal die ein oder andere Familie, wo ich mal eine Zeit lang sein musste. Und dann ist man natürlich so ein bisschen ja alleingelassen, nicht jetzt im Sinne von der Mutter, dass die nicht gut für einen ist, aber man traut sich nicht so wirklich, man weiß immer nicht so genau, wo man hingehört. Und dann war ich immer ich war eher ein stilles Kind. Und habe mir immer gedacht, okay, also wenn ich mal groß bin, werde ich nicht das machen, was Mami und Papi machen. Weil das ist irgendwie nicht so schön. Da ist man irgendwie nicht so eine Familie. Und
ist ja nicht so gut gelaufen.
Nee, das ist nicht so gut gelaufen. Und da war ich schon ziemlich zurück. Das war dann eben interessant, weil ich wollte ja nicht in diesen Beruf. Ich wollte Sportlerin werden. Das war für mich ganz wichtig. Also ich war sehr, sehr, auch durch Amerika, da ist man ja sehr viel mit Sport und Stepptanz und Eiskunstlauf und sehr früh Leichtathletik gemacht und sowas und hatte eigentlich wirklich vor, in eine andere Richtung zu gehen. Und auf dieser internationalen Schule war der Schwerpunkt sehr auf Musik und Theater. Und dann gab es natürlich Musical und das fand ich natürlich dann schon spannend. Ja, bewirbst du dich mal, machst du mal mit. Und vor allem auf Englisch und sowas. Und dann war ich da, glaube ich, war ich einmal auf der Bühne gestanden und merkte, was mit mir passiert. Das war so schnell klar. Ich weiß auch noch genau, das war Antigone, eine Botin in Antigone, die irgendwie mitteilt, dass sie hingerichtet werden soll. Und ich bin zusammengebrochen, durfte mein Drama ausleben, heulend auf der Bühne. Und meine Mutter war in der Vorstellung und dachte, ich habe irgendwie eine Blinddarmentzündung und rannte hinter die Bühne. Was ist mit dir los? Ich so, nein, ich war in meinem Element. Und es war so toll. Und da wusste ich, okay, da muss ich was machen, weil da auf der Bühne, wenn ich stehe, dann fühle ich mich frei, dann bin ich was, dann fühle ich, was ja auch das Schauspielersyndrom, wir haben ja alle irgendwie natürlich uns definieren über diesen Beruf. Und da merkte ich, okay, da ist irgendwas, was mit mir passiert, wo ich aus mir herauskomme. Und apropos extrovertiert, introvertiert. Und dann von dort aus ging das auch alles ganz schnell. Also ich war dann erstmal so, okay, jetzt mache ich das auch. Und meine Mutter so, nee, nee, nee. Also die wollte ja eher mich davon abhalten, weil sie wollte, dass ich ein bisschen meine Seele schütze. Das ist ja auch eine vernünftige Einstellung, weil dafür braucht man ein sehr hartes Fell für diesen Beruf. Und da hatte ich natürlich, war ich natürlich gut, hatte ich natürlich viel Erfahrung durch sie gesammelt. Und dann meinte sie, also wenn du das wirklich unbedingt willst, dann musst du das Handwerk lernen. Dann musst du auf eine Schule gehen und dann musst du Theater spielen. Und das war dann, da bin ich ihr sehr, sehr dankbar, dass sie damals so mich da so gefördert hat und gefordert hat.
Und ja, weil sie hätte dich ja auch einfach so einführen können, ne? Du hast ja mit 6 Jahren das erste Mal vor einer Kamera gestanden irgendwie, oder?
Nee, das war später. Ich habe bei ihren Sachen war da mal sowas, wo ich ab und zu mal dabei war, aber so richtig ging es bei mir wirklich tatsächlich dann erst los. Nee, das war 15, 16.
Ah, später.
Eine Sache war sehr interessant. Sie hat ein Angebot bekommen auf einer Kreuzfahrt damals, die MS Astor. Da war das noch das Traumschiff. Als Kabarettistin aufzutreten und dafür eine ganz, ganz tolle Luxusreise quer durch die Karibik zu machen. Und natürlich würde sie niemals das ohne mich machen und hat sie angeboten, ob sie mit mir eine kleine Nummer einstudiert, weil ich hatte natürlich schon Ambitionen und stand gern im Mittelpunkt auch und habe gesungen und natürlich getanzt und alles. Und hat sie das zugesagt und hat mit mir diese wunderschöne Reise gemacht. Und wir sind dann abends, also wir haben keine Gage bekommen und durften diese Reise machen, mussten jeden Abend auftreten. Und das war tatsächlich, ja, da war ich so 15, das war noch vor der Schauspielschule. Und das war natürlich eine großartige Erfahrung für mich. Und da haben wir dann zusammen, also sie hat natürlich das Hauptprogramm gemacht und immer jeden Abend eine Nummer zusammen. Und das war ganz, ganz, eine ganz tolle Erfahrung für mich. Das war so der Einstieg. Und dann, ja, ging es dann unmittelbar alles ziemlich schnell weiter. Und dann war das eigentlich sehr klar, dass ich das den Beruf machen will und dann direkt auf die Schule nach dem Abi 97, genau, 2000 Abschluss gemacht auf der Schauspielschule in München, ja.
Wenn du sagst, man braucht für diesen Beruf ein dickes Fell, was genau meinst du damit?
Es sind Träume, die einem in den Raum gelegt werden, Vorstellungen von, man hat Angebote, man hat ein Casting oder sowas und da ist man sehr schnell austauschbar und man träumt davon, das zu spielen und dann kommt am nächsten Tag der Anruf oder sowas, nee, macht halt doch jemand anders oder die Brünette oder sowas und man muss sich halt einfach, das Drumherum ist nicht unbedingt immer das Ehrlichste. Also ich will jetzt nicht, darf man jetzt nicht 1:1 verstehen, aber es hat so manchmal halt auch ein bisschen eine Form von Seelenprostitution, weil man sich nackt macht. Man macht seine Seele nackt, man gibt was preis von sich emotional und das kann einem aber auch ganz schnell wieder weggenommen werden. Und deswegen, unglaublich viele Enttäuschungen, es ist nicht immer alles ehrlich und man ist sehr austauschbar und man muss einfach dranbleiben, wenn was schief geht und wenn was abgesagt wird, Krönchen aufsetzen, weitermachen und nicht aufgeben. Und man denkt ja immer gleich, oh Gott, ich habe versagt, ich war nicht gut genug. Und das war am Anfang, ist das schon so ein Prozess, den man erstmal lernen muss. Da hatte ich natürlich schon Erfahrung, aber ich stand ja auch immer so ein bisschen, meine Mutter hat groß Karriere gemacht, als ich klein war und ich war ja auch immer so ein bisschen im Schatten. Musste mich auch erstmal durchboxen und so, hallo, ich bin auch eine Schauspielerin, ich will auch wahrgenommen werden. Aber ich war ja immer die Tochter von. Und auf der Schauspielschule war ich die ich habe dann angefangen ja schon während dem ersten und zweiten Semester ein bisschen zu drehen, habe natürlich durch sie es einfacher gehabt, vielleicht eine Agentur zu finden. Aber wenn ich dann eine Rolle gespielt habe oder eine Rolle bekommen habe, musste ich mich ja doppelt und dreifach beweisen, weil die haben genau hingeguckt, ach, das ist ja die Tochter von, jetzt gucken wir die uns mal ganz genau an. Und das war für mich dann eben umso schwerer. Und da auch auf den Schauspielschulen, wenn ich vorgesprochen habe, wurde ich ganz oft dann auch gefragt, ja, warum sind Sie hier? Glauben Sie, haben hier bessere Chancen, weil Ihre Mutter hier studiert hat? Auf der Otto-Falkenberg-Schule in München zum Beispiel war das die erste Frage. Da war ich 17 Jahre alt und habe Maria Stuart vorgesprochen. Was klagt ihr? Warum weint ihr? War vielleicht doch ein bisschen zu jung für die Rolle. Und da weiß ich noch, da war ich draußen gesessen, panisch, zitternd vor Angst. Und da war ein Junge vor mir drin. Und die sind knallhart dort. Und der kam weinend raus. Und ich so, oh Gott, was ist los? Ja, ich sollte improvisieren. Und da habe ich aus dem Fenster geguckt und da war eine riesen Baustelle vor dem Fenster. Und dann sagten die, ich soll irgendwie beschreiben, was ich da sehe. Und da war eine Baustelle. Und dann sagten die, genau, da gehen sie hin zum Arbeiten. Also das meine ich zum Beispiel mit dickes Fell. Das sind Sachen, die passieren. Manchmal machen die das, ich sage, ich würde niemals Namen nennen, aber um einen zu... ja, irgendwie, weiß ich nicht, härter zu machen oder sowas. Ich weiß nicht, das ist für mich ein völlig falscher Umgang. Ich ging dann rein als Nächste, natürlich zitternd, was kommt jetzt? Und dann war bei mir die erste Frage, ja, Ihre Mutter hat ja studiert, glauben Sie, Sie haben jetzt bessere Chancen? Es ging sofort nahtlos weiter. Und ich habe natürlich gesagt, nein, ich bin hier, weil ich hier bin, es geht hier um mich. Aber natürlich zitternd und sowas. Und da wurde ich auch nicht angenommen, genau wie an ganz vielen anderen Schulen auch nicht. Ich bin dann letztendlich, habe ich dann das Glück gehabt, dass ich da dann meine erste große Fernsehrolle bekommen habe, die parallel im vorletzten Semester stattgefunden hat und auf einer staatlichen Schule, also sagen die dann entweder Schule oder den Film, sie müssen hier weiter studieren. Wir sind jetzt gerade hier im zweiten Semester. Das war für mich gar keine Frage, weil ich komme aus einer Familie, Schauspielerfamilie, learning by doing. Wenn du einen Job kriegst, dann machst du den Job. Und das war für mich ganz klar, dass ich das Risiko eingehe, weil die gemeint haben, ja gut, das war ja dann Gott sei Dank eine Privatschule, aber staatlich anerkannt. Wenn du das schaffst, das alles dann nachzuholen und zurückkommst, weil das war tatsächlich dann, da durfte ich dann 7 Wochen in der Dominikanischen Republik drehen. Ja, und habe natürlich 2 Monate Schauspielschule verpasst. Und musste dann zurück und dann ziemlich Gas geben, damit ich das Semester eben dann die Prüfung schaffe, habe ich geschafft. Und da war ich ganz stolz, aber ich würde niemals, für mich war das ganz klar, dass ich das drehe. Und jetzt habe ich den Faden vorhin kurz verloren, was ich damit sagen wollte, dass auch halt meine Mitschülerinnen auf der Schauspielschule natürlich immer dachten, naja, die dreht ja, weil die hat natürlich ihre Mutter. Nee, also ich musste mich selber beweisen und doppelt und dreifach beweisen. Und bis ich dann so weit war, dass ich irgendwann, ich weiß gar nicht, das hat bestimmt 8 Jahre gedauert oder 8 bis 10 Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann mal in der Zeitung stand oder einen Auftritt hatte in einer Talkshow oder sowas, wo ich als Judith Richter ohne Tochter von genannt wurde. Das hat lange gedauert und das habe ich gefeiert wie eine Königin, als das irgendwann so weit war. Es war ein so langer Prozess und das ist manchmal dann schon für mich auch so ein Erfolgserlebnis, wenn ich mit meiner Mutter durch die Straßen gehe und dann werde ich erkannt und sie wird es mal nicht. Das ist dann, sie freut sich da für mich natürlich. Aber ich habe da halt was geschafft und dann bin sehr stolz heute. Sie arbeitet ja mit mir an meinen Texten und heute arbeite ich auch mit ihr an ihren Texten und wir sind einfach ein großartiges Team und wie gesagt, ich bin ihr dankbar, dass sie mich für diesen Beruf stark gemacht hat, also innerlich stark gemacht hat und dran zu bleiben. So, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber.
Wenn du an deine Schauspielschule zurückdenkst, was würdest du sagen, war für dich ganz persönlich das Wichtigste, was du auf dieser Schauspielschule gelernt hast für dich? Gibt es da irgendwas, was im ersten Moment hochkommt, wo du sagst, das war's?
Selbstbewusstsein. Also das war bei mir sowieso das größte Problem, das größte Thema in meinem Leben. Das habe ich auch heute noch, ist immer noch, glaube ich, kann jeder zweite Schauspieler behaupten, dass er nicht immer nur Sicherheit, und das meine, haben wir alle, aber Selbstbewusstsein, Ensemblearbeit, also mit anderen gemeinsam zu arbeiten, Teamarbeit. Weil ich war halt, es ist einfach, ich war viel alleine und heute bin ich dankbar dafür, weil ich habe eine so frühe Selbstständigkeit bekommen, alles alleine zu schaffen und nicht koabhängig zu sein in keiner Form, weder in Beziehungen jeglicher Art. Und das war auf der Schule ganz toll, Teamarbeit und dieses immer zu lernen, dass man nicht immer gemocht werden muss und dass man sich austauscht, nochmal Nein sagen kann und zusammen gemeinsam eben was entwickelt. Und das, wenn ich jetzt so ganz spontan sage, ist das, glaube ich, das, was mir da am meisten geholfen hat.
du gehörst ja eher, sagen wir mal, zu dem perfektionistisch veranlagten Menschen, oder? Würde ja. ich mal so, also sehr diszipliniert und optimiert. Und ist Perfektionismus in deinen Augen eigentlich ein Fluch oder ein Segen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist nicht immer gut. Also das stimmt, das bin ich. Also wie gesagt, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, sehr strukturiert. Und das ist eben das, was mir halt auch so in mein Leben mitgegeben wurde. Aber es ist natürlich auch manchmal, kann man auch mal sagen, so jetzt entspann dich mal ein bisschen und stress dich nicht so und lass es auf dich zukommen und tu dich nicht vorher so festlegen. Also Fluch würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist, ja, es gerät leicht in Disbalance. Manchmal. Aber ich bin trotzdem froh, dass es so ist und nicht mehr umgekehrt.
Bei mir haben einige Gegenstände zu Hause Namen, also wie zum Beispiel unser Auto. Das hat einen Namen. Mhm. Und verrätst du uns auch einen Namen deiner Gegenstände?
Ich habe eine Mitbewohnerin seit 4 Jahren zu meinem fünfzigsten 50. gesagt. Nein, ich bin doch nicht 50. Nein, ich bin 45. Noch. Und zwar bleibe ich das auch noch bis November. Bitte. So. Habe ich einen Glücksbaum geschenkt bekommen. Und ich habe gar keinen grünen Daumen. Ich bin mit Pflanzen und sowas, ist nicht so meins. Blumen verrecken immer bei mir auf dem Balkon. Das ist wirklich furchtbar. Und da habe ich einen wunderschönen Glücksbaum, also so einen Bonsai-Glücksbaum geschenkt bekommen, wo ich dachte, oh, bei mir zu Hause, gefährlich. Und der ist aber so, die ist so, also jetzt sage ich mal die, weil ich habe sie dann getauft, ist so wunderschön. Und da hat wirklich, also ab dem Punkt, dass ganz viele schöne Dinge in meinem Leben passiert. Also ich rede mit ihr, die heißt Stella. Sie hat auch ein Namensschild.
Selbst gebastelt, oder?
Das habe ich geschenkt bekommen dazu, aber erst ein halbes Jahr später mit meinem damaligen Freund, der mir das zum Geburtstag geschenkt hat, weil ich ihm erzählt habe, dass ich sie Stella getauft habe. Und dann hat er mir zum Geburtstag, hat er mir das machen lassen. So ein ganz, das steht da auch drin. Und ich gehe nicht einmal aus dem Haus, ohne dieser Stella auf Wiedersehen zu sagen. Ich streichle sie. Sie kriegt auch Küsschen. Und sie wird immer angefasst, weil es soll ja auch Geld und Glück bringen. Hat sie auch schon ein paar Mal, hat sie auch schon ganz tolle Dinge, es sind schon ganz tolle Dinge passiert. Und das ist für mich, wenn ich jetzt das Haus verlasse, also oder wenn ich jetzt mal ne, auf Tour bin oder sowas, ein paar Wochen am Theater bin oder 2 Monate am Theater bin, ist es so wichtig, dass die brauchen ja ganz wenig Wasser und dass dann meine Mutter oder wer auch immer da ist, Freunde oder sowas, die regelmäßig zum Blumen, also zum Gießen kommen, dann genau wissen, was sie tun müssen und auch anfassen müssen und auch einmal streicheln müssen. Und das ist Stella, so.
Ja. Hast du schon mal mit denen geklärt, ob das Glück übertragbar ist? Also ob plötzlich Stella den Leuten, die zum Streicheln kommen, was abgibt von dem Glück?
Ja, das versuche ich öfter. Also wenn es ne, jemandem nicht gut ging oder sowas, dann schicke ich oft ein Bild und sage dann liebe Grüße von meiner Stella. Also zwischendurch habe ich dann während Corona mit ihr so viel geredet, habe ich mir dann Sorgen gemacht. Da habe ich gedacht, ich gehe mal kurz zum Arzt. Und da meinte der Arzt zu mir, solange Ihnen Stella nicht antwortet, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wenn das der Fall ist, kommen Sie bitte wieder. So, da wurde es dann ein bisschen viel, da habe ich gemerkt, jetzt muss ich mal ein bisschen meine Kommunikation einstellen. Aber ich neige dazu, sehr, sehr viel selber mit mir zu reden. Und das haben ja viele, aber da hat man mir dann gesagt, das ist normal. Es gibt manche sensible Menschen, die sprechen halt ihre Gedanken laut aus. Und manche halt nicht so. Und da durfte ich mich dann beruhigen. Also da hat er dann gesagt, nee, solange das nicht, die Stimme nicht zurückantworten, ist alles in Ordnung. Ja, nein, das ist Stella. Und dann habe ich noch Saskia.
Wer ist Saskia?
Saskia ist mein Flügel, mein Klavier.
Oh.
Ist allerdings eine lange Geschichte, warum sie jetzt Saskia heißt, aber...
Wieso? Erzähl, komm, hau raus, wenn du's...
Ja, ein kleines Mädchen, was sehr krank war, jetzt nicht mehr krank ist, der ich mal ein Stück vierhändig auf meinem Klavier, die aufgehört hat zu spielen, weil sie Angst hatte vor jemanden und dann aufgehört hat. Und ihre Mutter war so traurig, weil sie keinen Klavierunterricht mehr genommen hat. Habe ich mit ihr ein vierhändiges Stück einstudiert. Und die hieß Saskia. Und seitdem heißt mein Klavier Saskia. Warum, wieso? Da habe ich mir so halt überlegt. Weil das einfach so eine wunderschöne Erfahrung war, diesem Mädchen zu helfen. Und die seitdem wieder Klavier spielt und mittlerweile richtig gut Klavier spielt und gesund geworden ist. Und deswegen, habe ich die Saskia getauft. Aber meine Autos hatten auch alle Namen. Ja, Schorsch, tschechisches Rindfleisch. Wir hatten schon ganz viele Namen in der Familie.
Warte mal, ja. Tschechisches Rindfleisch?
Ja.
Was war der Name?
Meine Mutter. Wir hatten, als wir zurückkamen aus Amerika, Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Hat sie sich verliebt in einen Pferdescheich, auf einem Bauernhof, einen Pferdeflüsterer. Wir wurden eingeladen von Freunden auf einen Ferien- und Reiterhof in der Nähe von der damaligen Grenze der Tschechoslowakei. Und die haben uns mitgenommen. Und da war eben dieser große Mann, der war der Chef von dem Hof mit ganz tollen Pferden und vielen Hühnern und Tieren, also Gänsen und Schweinen und alles Mögliche. Und zu der Zeit mussten wir dann immer... Also sind wir, sie hat sich in den verliebt, die wurden ein Paar und wir waren dann fast jedes Wochenende auf diesem Bauernhof. So, ne, um es abzukürzen, schnell. Und meine Mutter hatte zu der Zeit ein Auto, das war kein, es sah nicht aus wie ein Auto, sondern es war aus irgendeiner Schrott, also es war ein alter Volvo in einer Farbe, eine Grünfarbe, die man aber nicht identifizieren kann. Es sah aus, als wären Einschusslöcher drin. Das waren aber Frostlöcher und es sah aber aus wie Einschusslöcher und damals an dieser Grenze, die Grenze war ja offen, da wo wir immer hingefahren sind, weil Sassen-Oberpfalz direkt an der Grenze von Eger, also wo wir dann auch mit den Pferden so über die Grenze immer geritten sind und sowas. Und sie fuhr mit mir halt mit diesem Auto, weil Autos waren ja nicht so wichtig, sie hatte immer hauptsächlich das Pferd. Und meine Mutter hat in der Zeit, wo sie mit ihm zusammen war, Tschechisch gelernt. Und irgendwann kam wohl dieser Tag, wo sie dieses Auto Svíčková genannt hat. Und das heißt auf Deutsch tschechisches Rindfleisch. Und deswegen hieß dieses Auto ab sofort tschechisches Rindfleisch. Und ich möchte nicht sagen, dass tschechisches Rindfleisch jetzt niedergemacht werden soll. Aber sie hat es halt so getauft, weil sie sich irgendwie die Farbe so und mit der Kombination von den Einschusslöchern, ja, man darf das jetzt nicht, bitte nicht diskriminierend sehen. Das war nicht die Absicht, sondern ich fand es wahnsinnig liebevoll. Komisch.
Ja. Fast schon.
Und ich hatte ein Auto, ein Audi. Und den habe ich Georg getauft, weiß ich nicht warum. Und dann bin ich nach, nicht Georg, Entschuldigung, Schorsch, weil ich habe ja in Bayern gelebt. Mhm. Da habe ich immer gesagt, ja, der Schorsch braucht jetzt wieder ein paar Winterstiefel, gell? Kommen jetzt die Winterreifen. Ja, und dann bin ich nach Berlin gezogen und dann wurde daraus dann Georg. So. Mhm. Also ich habe schon...
Er wurde eingedeutscht. Gibt da so ein paar Gegenstände.
Genau, also apropos Namen und so.
Wobei trifft man dich eigentlich in deiner Freizeit, außer beim Ballett?
Ach, da komme ich gerade her. Muskelkater wie Sau. Naja, also ich bin sehr viel draußen. Ich powerwalke wie eine Wahnsinnige. Ich hatte, wie gesagt, sehr früh leider ein bisschen mit der Bandscheibe zu tun. Musste dann auch aufhören, so mit Laufen und Joggen und sowas. Und deswegen gehe ich immer einfach stundenlang ganz schnell. Das ist für mich so eine unglaubliche Meditation. Wenn ich schaffe, 2-3 Mal die Woche laufe ich 8 bis 12 Kilometer in Berlin um den Grunewaldsee. Und also ganz zügiges Gehen. Jetzt nicht mit Stöcken, das ist nicht so meist. Das finde ich dann doch ein bisschen befremdlich. Aber ich gehe ganz schnell und das mache ich also sehr, sehr gerne. Ja, und ich spiele Klavier. Und das sind so meine, also ich, das ist für mich so eine, aber nur für mich alleine. Also ich habe ja 10 Jahre klassisch gespielt, auch gelernt und sowas. Und dann habe ich aber, ne, war dann irgendwie Teenager, die Jungs interessant, da habe ich meiner Mutter die Noten um die Ohren gehauen. Leider, es ärgert mich so ein bisschen, dass ich da nicht weitergemacht habe. Und habe aber Gott sei Dank durch mein ganz gutes Gehör, kann ich immer noch sehr viel spielen und sowas, macht es aber sehr viel für mich. Das ist für mich, war auch in der Corona-Zeit meine, habe ich sehr viel wieder angefangen.
Was sagen deine Nachbarn? Freuen
die
sich?
Ich wohne im Dach, das ist, geht. Und ich suche mir schon die Zeiten aus und ich spiele jetzt nicht so viele Stunden, bin ja jetzt nicht irgendwie Pianistin, die jetzt sich hinsetzt. Und habe dann so mein Repertoire, was ich immer spiele und sowas. Aber durfte auch vor einigen Jahren in einer Serie dann mal die Mondscheinsonate von Beethoven spielen, das war dann schon sehr aufregend, aber das war natürlich dann wiederum, wenn dann das ganze Team dabei steht und zuguckt, da gab es dann doch den ein oder anderen Take.
Und nochmal.
Genau.
Und nochmal.
Ja, und da spielst du ja, musst du dann auch, ne, wenn du selbst das spielen willst, wird ja der Ton auch ausgemacht am Klavier, du spielst ja dann auf den leeren Tasten. Du musst das da mitspielen, da wird die Musik drauf gemacht. Dann. Das ist eben das, was dann die besonders schwierig
nicht
ist.
Nicht direkt abgenommen?
Nicht immer. Sozusagen. Also in dem Fall, ein Stück habe ich live gespielt, der Entertainer, aber die Mondscheinsonate musste das Klavier stillgelegt werden.
Werden dann eigentlich auch die Hände geschminkt?
Ja, ne? Ein bisschen, ja.
Weil ich meine,
ja, bei mir vor allem, weil die immer so ein bisschen rot werden. Und dann ist dann schon Wahnsinn, wenn du dann spielst und dann geht die Kamera so über die Hände drüber und dann aber halt zum Gesicht, damit man, weil manchmal geht es ja, im Film ist ja oft dann, ne, ist ja jemand anders und dann ist der Schnitt. Und da war ich natürlich dann stolz, wenn die Kamera dann so im Gesicht kommt und weiß ja, nein, ich bin's. Da war ich schon stolz.
Kein
ja.
Schnitt.
Aber nur der erste Satz, also das, der ist ja noch einfacher. So gut konnte ich es dann nicht, dass ich die ganzen 3 Sätze spielen konnte.
Naja, ich würde sagen, du kannst das deutlich besser als ich. Ich könnte noch nicht mal den ersten Satz spielen. Also ich habe es auch nie richtig gelernt. Aber Powerwalken, Hut ab, wäre ja so überhaupt nicht mein Ding. Also alles, was so schnell reiten, ist dann eher mein Ding.
Ja, aber ich reite, ja, wie gesagt, ich habe durch diese Zeit auf dem Bauernhof, die war natürlich großartig, da habe ich dann das richtig Reiten gelernt. Und hat meine Mutter mir auch einen Shetland-Pony dann noch geschenkt, ja. Und das war dann auch interessant, kam ich mal zurück, Mauerfall, kam zurück vom Ausritt und meine Mutter schreit aus dem Fenster und sieht mich kommen mit Sissi, hieß mein Pony, und kam gerade zurück vom Ausflug alleine. Judith, die Mauer ist gefallen. Welche Mauer? Apropos, weil man manchmal fragt, wo warst du an dem Tag oder wo warst du, kannst du dich erinnern an dem Moment? Ja, also ich habe natürlich danach dann geschaltet, aber ich war in dem Moment natürlich mit meinem Pony beschäftigt. Aber auch so eine nette Erinnerung.
Du trägst dein Herz ja so ein bisschen auf der Zunge, würde ich mal einfach so sagen. Mhm. Hat dich das eigentlich schon mal in Schwierigkeiten gebracht, dass du dann so frei heraus sagst, was du denkst? Oder bist du damit dein Leben lang sehr gut gefahren?
Nee, gar nicht. Also ich würde mal sagen, ich habe ein bisschen besser gelernt zu atmen. Also es ist immer noch, gibt immer noch Momente, wo ich zu schnell, ne, also ausspreche, bevor ich denke. Das ist, auch das liegt in der Familie. Aber ich glaube, dass ich heute da ein bisschen dazugelernt habe. Herz auf der Zunge, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so genau verstehe, wie du es meinst. Aber ich bin schon jemand, der sehr direkt sagt, was er fühlt und was er denkt.
Das meine ich damit.
Ja, das tue ich. Aber heute mehr, ich habe eher früher durch meine vielleicht Unsicherheit oder sowas, wo man dann doch so ein bisschen gemocht werden will, eher sich dann immer so ein bisschen überlegt, ja, was will der andere jetzt hören? Und da bin ich jetzt auch froh, dass, da merke ich, dass das Älterwerden einfacher wird, weil man sich nicht mehr so viel Gedanken macht über das, was der andere denkt. Und da muss ich sagen, es ist eine Erleichterung. Und da bin ich heute, sage ich mal so, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger geworden. Und denke schon, glaube ich, meistens ein bisschen mehr nach, bevor ich was sage.
Manchmal,
ja. Aber es hört nie auf, man hört nie auf zu lernen. Aber das ist, glaube ich, bei mir viel besser geworden, ja.
Das ist dann, es liegt auf der Zunge.
Genau, mich und dann ein bisschen zu schützen, aber vorher, nein, nicht atmen. Denk kurz drüber nach, was du da sagen willst. Ich glaube, da habe ich einen Fortschritt gemacht, sagen wir mal so. Aber da ist noch viel Luft nach oben. Aber ich würde mich zwar schon als einen grundsätzlich empathischen Menschen bezeichnen. Aber wie gesagt, wenn es um mich geht, man hat ganz oft dieses Verteidigungsding, dass man dann irgendwie sagt, jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass ich das Richtige sage. Erstmal Luft holen und kurz überlegen. Ja, spreche auch sehr schnell. Und das habe ich aber auch, glaube ich, ein bisschen. Ich habe auch mal einen Preis gewonnen für schnell sprechen. Also, ja.
Also das mit der Empathie, dem kann ich nur zustimmen.
Ich hoffe.
Das empfinde ich total so. Du fühlst dich in meinen Augen immer verantwortlich, ist zu großes
ja,
Wort.
Ja, doch, doch.
Aber du kümmerst dich sehr um deine Mitmenschen.
Ja, das ist etwas.
Und das Wohlergehen deiner Mitmenschen.
Etwas, was in meinem Leben auch, auch wenn ich nicht arbeite, ich habe da so eine Neigung zu, dass ich irgendwie... Aber auch, glaube ich, eine gewisse Gabe für manche Dinge, psychologisch manchen Menschen irgendwie ein ganz großes, was ich vielleicht gar nicht so hatte als Kind oder sowas. Oder nicht als Kind, es sind jetzt keine Kinder umgehen, sondern ganz oft ganz erwachsene Menschen, eine Gabe, irgendwie ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu geben. Und dazu beizutragen, dass man also ehrlich ist und dass man sich sagt, was man fühlt und denkt, dadurch eine Sicherheit entsteht. Und da bin ich auch stolz drauf. Und habe ich, glaube ich, in so ein paar Menschen in meinem Leben so ganz gut was mitgegeben. Und da freue ich mich so, dass die da so glücklich sind und dankbar sind. Und die sind auch alle noch in meinem Leben. Und da, glaube ich, habe ich irgendwie was, wo ich immer sage, ja, da gibt es noch was anderes, was ich auch ganz gut kann. So. Ich wollte auch, also Psychologie war immer für mich ein Thema. So wollte ich eigentlich mal studieren. Aber ich glaube, ich auch schon, hast du wahrscheinlich noch viel von Schauspielern gehört, die auch Psychologie studieren wollten.
Sehr naheliegend bei dem Beruf,
ja,
wenn
Thema,
man so eintaucht.
Sehr interessiert, also einfach der Mensch, wie er tickt und Körpersprache lesen. Und ja, das ist auch, interessiert mich einfach wahnsinnig.
Also ich bin auf jeden Fall unbeschreiblich froh, dass du Teil unseres Lebens bist zurzeit und auch immer wieder bist. Und danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
Ja, ich danke. Danke für das schöne Kompliment.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.
Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.